Cheers.
Cheerio.
Geliebte Bildungstrinker, wir genießen eine weiße, klare Spirituose. Und es ist kein Gin, kein Wodka, kein Rum. Was gibt es noch was? Kein Tequila, kein Cachaça.
Wobei das ja jetzt schon nicht so weit weg ist.
Das ist, wir kommen immer dichter sozusagen. Wir haben uns vorgearbeitet.
Geografisch und alkoholisch.
Geografisch und alkoholisch. Wir trinken keinen Grappa.
Du bist jetzt aber wieder ein bisschen weiter weg.
Ich weiß. Okay. Aber wir kommen jetzt genau nicht. Wir trinken Pisco. Wir haben uns überlegt, worüber wollen wir heute reden, und wir haben gesagt, oder ich habe das, glaube ich, gesagt.
Ja.
Wir reden über Pisco. Wenn wir schon Halbwissen haben, dann wollen wir es auch teilen.
Ein Teil des Halbwissens ist ja dann ein ganzes Wissen, oder?
Wahrscheinlich, ja. Aber das Schöne ist, du hast mir gerade beim Essen voran, du hast richtig viel Ahnung von Pisco.
Naja, richtig viel Ahnung von Pisco. Also das ist ein bisschen... nein, ich habe tatsächlich einen Freund, der Pisco-Fan ist und der auch mal im Gastrobereich gearbeitet hat und da einiges erzählt hat. Und daher weiß ich so ein paar kleine Sachen über Pisco. Aber ich habe wenig persönliche Erfahrung mit dieser Spirituose.
Okay. Okay. Wie ist denn so der Wissensstand von, oder was trinkst du mit Pisco? Was kennst du mit Pisco?
Ich kenne den Pisco Sour und den Pisco Punch, Pisco Flip. Das sind eigentlich die drei, die ich kenne. Getrunken habe ich davon, glaube ich, bisher nur den Pisco Sour. Ich weiß nicht, ob ein Punch dabei war. Ich weiß, dass es aus Trauben hergestellt wird. Es wird gebrannt, es wird, ich glaube, in Potstills gebrannt, normalerweise traditionell. Kommt aus Peru. Und Peru streitet sich auch mit Chile darum, wer jetzt...
Wollte sagen, lass es nicht die
Chilenen. Nein, ich glaube sogar, die Chilenen geben zu, dass es aus Peru kommt, aber sie möchten trotzdem das, was sie da herstellen, auch so nennen dürfen. Also sie sagen, das ist eine generische Gattungsbezeichnung für Spirituose, wenn diese Spirituose ist. Ähnlich wie halt Cachaça.
Das Schöne am Bildungstrick mit dir ist, ich lerne Fremdwörter.
Also, nein. Man ist sich wohl einig, dass es aus der Region Peru kommt. Den Namen hat es zuvor von einem Hafen da in der Gegend. Und die Chilenen stellen es aber natürlich auch her und wollen auch dieses Fabrikat da dann Pisco nennen dürfen. Die Peruaner sind allerdings der Meinung, dass nur das Pisco aus Peru auch wirklich Pisco heißen sollen, können, darf. Da habe ich die Verben jetzt richtig aufgelöst. Was ich ganz spannend fand, ist, dass also erstmal ist es ja, Cachaça und Co. sind ja da relativ nah dran. Es heißt alles grob Feuerwasser, das fand ich sehr lustig. Also Aguardiente oder Aguardiente, eben wirklich Agua und Ardiente, Wasser und Feuer, Hitze, was diese ganzen klaren Brände eigentlich bezeichnet. Das heißt, Cachaça ist ja wirklich nicht so weit weg von. Und es ist irgendwie so eine unbekannte bis unterschätzte Spirituose hier, habe ich den Eindruck, in Europa. Also außer vielleicht den Pisco Sour kennt man den eigentlich gar nicht so. Oder kennt man vielleicht auch nicht viele Drinks mit.
Ja. Ich glaube, es gibt tatsächlich nicht sehr viele gute Pisco-Drinks. Mhm. Oder bekannte. Gut, will ich gleich sagen, bekannte. Meine persönliche Geschichte zu Pisco ist, dass es gibt zwei. Die eine ist etwas älter, als ich angefangen habe, Bartender zu spielen, vor 20 Jahren. Da gab es immer nur Pisco Control aus Chile. Oder ich glaube, es war Control.
Okay.
Der hieß, oder Control, oder ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das war der einzige, der kam halt aus Chile. Und der schmeckte nicht besonders gut. Also, kann ich, das stimmt jetzt, ist auch ein bisschen ungerecht, aber es
das
war keine herausragende Spirituose. Aber als Sour dann okay und trinkbar.
Mhm.
Und damit haben wir dann tatsächlich früher, das Einzige, was wir gemacht haben, klar, war Pisco Sour. Ich habe dann gelernt von Stammgästen, die haben mir gesagt, wenn du Pisco Sour machst, ganz wichtig sind auf dem frischen Pisco, also Pisco Sour muss immer mit Eiweiß gemacht werden. Oh, das ist besser. Mit Eiweiß gemacht werden, das hört mich ganz schön mal vorne. Also Pisco Sour muss immer mit Eiweiß gemacht werden. Und was wichtig war, was ich schon relativ früh gelernt habe, die gestern mir gesagt, es muss mit Angostura, also es muss bitters auf den Drink. Ja.
Man muss auch sehen, dass ihr da...
Genau, und ich hatte einen Gast, ich weiß gar nicht warum, einen Gast, der hat mir das immer eingeblüht, der hat gesagt, der war lange in Chile seinerzeit und hat gesagt, nein, ist ganz wichtig, man muss das so mit Tropfen auf die Schaumkrone, dass man ihn noch sieht. Es müssen 3, es müssen 5, wäre immer so eine magische. Es muss auf jeden Fall eine ungerade Zahl sein, sonst ist das nicht gut. Das wäre auch irgendwie die chilenische Tradition.
Okay, aber ungerade Zahl hatten wir ja schon mal.
Genau, ja. Also bis 7 irgendwie. Ja, ja. Und das erschien ihm extrem wichtig. Er hat mich immer besser gelernt. Was habe ich noch gelernt von ihm? Das hieß irgendein chilenischer Trinkspruch, Spanisch, der hieß dann Salud de Forza al Canut. Ein bisschen...
Ich möchte das vielleicht jetzt nicht
übersetzen. Genau, genau. Ja. Das waren so die Sachen, die ich gelernt habe von ihm.
Okay.
Und
wichtige Lebensbildung.
Wichtige Lebensbildung, genau. Und dann den zweiten großen Pisco-Tag hatte ich, den haben wir hier im New York gemacht. Das ist eigentlich schon 5 Jahre her, glaube ich. Da haben wir mal ein großes Pisco-Tasting angesetzt, weil wir alle, nämlich vor 5 oder 6 Jahren hat es angefangen, plötzlich gab es in Deutschland Pisco. Mhm. Also den gab es vorher schon und Pisco Control war sehr beliebt. Oder war
der vorher gab es keine Auswahl.
Aber es gab ja keine Auswahl. Und plötzlich fing das an, dass es in den Shops ganz viele Hersteller gab. Und plötzlich haben wir gelernt, nein, das kommt eigentlich aus Peru. Mhm. Und das ist auch der viel bessere Pisco.
Also. Das lässt sich Leben zwar auch nicht hören.
Genau. Das war jetzt seinerzeit das Hörensagen. Ich kann nicht sagen, dass das richtig ist. Aber, das war, zu der Zeit das, was plötzlich neu war. Es gab plötzlich ganz viel Chile in kleinen, also kleinen Anbieter. Und ganz viel neue Vokabeln, die man lernen musste. Plötzlich hat man das nicht mehr verstanden. Ganz viel Pisco. Das war plötzlich alles neu. Es kam plötzlich aus Peru.
Ja, und dann
plötzlich standen da komische Namen auf den Flaschen. Das kannte man vorher auch nicht. Und es gab ganz viele Anbieter plötzlich im deutschen Markt, wo so ein paar Leute gesagt haben, das wird jetzt die nächste große Spirituose, was nicht so ganz geklappt hat.
Nee, das ist sehr verkauft.
Aber sie ist sehr interessant.
Dieser Pisco Control und so, weißt du, was das für eine Klassifizierung war?
Überhaupt keine Ahnung. Könnte man wahrscheinlich mal hier die elektronischen Häfen fragen. Das kann ich dir nicht sagen, aber Pisco aus Peru wird ja in der Regel, also das habe ich ja gelernt, es sind 8, also erstmal Pisco wird aus Trauben, hast du ja schon gesagt, aus Trauben gebrannt. Und zwar im Gegensatz zu Grappa, der wird ja sozusagen aus den Resten der Weinproduktion, aus den Schalen und Stängeln und
was
den,
da übrig
genau, aus dem sogenannten Tresterbrand. Ja. Für das ist es bei Pisco genau anders. Da nimmt man sozusagen die frischen, ähnlich wie bei Rum Agricole, wo man sagt, hier kommt der frische Zuckerrohrsaft und bei Molasse ist dann ein bisschen der Rest vom ganzen Spaß.
Das ist übrig, bleibt noch viel
kommen. Genau. Und Pisco ist tatsächlich das Produkt, was also so aus frischen Trauben, man sagt irgendwie zwischen 7, 8, 9 Kilo pro, ich glaube, Liter oder Flasche Destillat, bin ich nicht ganz sicher. Ist noch, ich finde, es ist jetzt so eine Riesenmenge, schon ein bisschen.
Ich hätte auch mehr erwartet.
Ich hätte auch mehr gedacht, aber das ist eigentlich noch recht ertragbar.
Andererseits sind Trauben ja fast nur Zucker.
Genau.
Zucker und Wasser.
Und dann gibt es diese, wenn er aus Peru kommt, wird er aus 8 Trauben gemacht und die muss ich tatsächlich, aber ich kann sie mir nie merken. Die muss ich immer nachgucken hier. Und zwar unterscheidet man immer in sogenannte nicht aromatische Traubensorten und aromatische Traubensorten.
Sind das dann auch gleich die dann Puro und Aromatica werden?
Was ist Puro und Aromatica?
Es gibt 4 Klassifikationen oder Arten von Pisco. Es gibt den Pisco Puro, das ist einfach wohl der
reine aus einer Sorte.
Traubensorte.
Genau, aus einer Sorte, aber es kann von jedem 8 sein.
Okay, weil die anderen Kategorien sind Aromatico.
Mosto Verde.
Mosto Verde ist irgendwie das
Acholada.
Das ist das Beste.
Ja.
Und Acholado ist, glaube ich, dann
Cuvée.
So ein Cuvée, genau, ein Trend aus diversen.
Kommen wir gleich zu.
Aber ist es so, dass die diese aromatischen Traubensorten nur für Aromatico verwendet werden? Oder
das weiß ich nicht. Aromatico kenne ich halt nicht. Diese Klassifizierung gibt es die hier. Ich kenne nur Puro, Mosto Verde. Das
steht gar nicht in der deutschen Wikipedia drin. Da muss ich kurz in die englische schauen. Die ist ja oft mal ein bisschen...
Also, wir kommen dazu, es gibt... Erstmal wird das aus 8 verschiedenen Weinsorten gemacht. Rebsorten gemacht. Die unaromatischen, ist ja auch ein komischer Name, aber die nicht aromatischen nennen sich Quabranta, Negra Criolla, Molar und Uvina.
Ja, genau. Okay, nee, dann ist es so, wie ich dachte, dass Pisco Puro aus Quebranta, Mojave, diesen vier gemacht wird, und Pisco Aromatica von diesen vier anderen hier, genau. Ja, eben Muscatelier. Ja, genau, das passt, ja. Also Aromatica sind quasi die Puros mit diesen vier anderen Traubensorten, die
wohl. Ja, guck, das kann ich nicht. Und dann gibt es halt diese vier anderen Sorten. Und das sind die sogenannten aromatischen Traubensorten, und die heißen Italia, Torontel, Muscatella und Albila.
Genau, diese ganzen Muscatella-Derivate und so alles. Ja. Aber also der Aromatica oder die Aromaticas, die Pintus, die Piscus Aromaticas, sollen auch nur eine Rebsorte enthalten, aber eben eine von diesen vier oder fünf, also diese Abwandlung von der Muscatella ist
uns so. Ja. Und mit diesen verschiedenen acht Traubensorten fängt der Spaß sozusagen an, weil es sind tatsächlich sicherlich Nuancen, aber es sind unterschiedliche Geschmäcker, auch von Hersteller zu Hersteller. Aber da kann man nicht mehr einfach sagen, Pisco Sour ist Pisco Sour. Mhm. So haben wir das früher gelernt, 1990. Pisco Control aus Chile.
Klar, wenn du nur
Eiweiß, frische Limette, ein bisschen Zucker, fertig war das Ding. Angostura schmeckt immer gleich.
Muss ja auch, genau.
Und es gab eigentlich auch nur zwei in Deutschland.
Eiweiß, Zitrone und Bitters hast du ja auch schon viel. Genau, ja. Und Limette, genau. Da ist ja schon viel Geschmack einfach auch weggebügelt.
Genau.
Da ist gar nicht mehr so viel Differenzierung nötig.
Und das war das Erste, was wir halt auf diesen vor 5 oder 6 Jahren gemachten großen Pisco-Tasting sozusagen gelernt haben. Wir haben wirklich alle Hersteller besorgt, alle Trauben und von jedem auch, also ich glaube, es gab 70 verschiedene zu probieren. Es war auch ein willenloses Gelage mit sehr vielen Backwürden aus ganz Deutschland. Das war sehr lustig.
Klingt super.
Das war wirklich gut. Und es ist tatsächlich so, rein
beim Pisco Sour, zum Beispiel, ob es mit Italia gemacht wird oder, wie heißt der andere, Quabrentara oder sowas,
Quabrenta.
Ist, finde ich, ein deutlich schmeckbarer Unterschied. Und dann, wenn man zu diesen Mosto Verde kommt, das ist ja sozusagen kein purer, sondern das sind Cuvées und die werden noch irgendwie anders vergoren, glaube ich, verstehe. Die werden vorher unterbrochen, die Fermentation, dadurch haben die noch mehr Aroma. Und das werden hier ist ein Cuvée aus verschiedenen frischen, genau. Und ist ein bisschen süßer und die sind ganz aromatisch. Damit ist teilweise Pisco Sour, finde ich, fast schon too much. Also es ist ja manchmal sehr floral und sehr schräg.
Vielleicht einfach auch weniger süß.
Die sind aber tatsächlich auch relativ teuer schon. Also das ist wirklich so das Luxusprodukt aus.
Die Peruaner und wahrscheinlich auch die Chilenen würden ja auch sagen, dass man Pure und Aromatica eigentlich nicht mischen sollte. Den muss man eigentlich, wenn man es ganz streng nimmt, komplett straight trinken, ohne Eis, ohne alles, ohne Mischung, und wahrscheinlich schon gar nicht in irgendwelche Cocktails reintun. Aber natürlich bleibt das jedem selbst überlassen.
Ja. So, und wie gesagt, das war plötzlich für mich drauf, so, ne? Wir haben im Moment Quebranta. Haben wir hier nur den einen Quebranta für Pisco Sour. Früher hatten wir auch immer Italia, das war immer ganz lustig, weil das wirklich unterschiedlich schmeckt. Mhm. Man kann auch mal mit dem Gast ein bisschen reden, irgendwie ist das ein bisschen eingeschlafen. Nach dem Tasting hatten wir halt immer 2, 3, 4 Sorten und dann ist einfach tatsächlich die Nachfrage extrem zurückgegangen. Pisco Sour macht man so ganz selten, das machen wir irgendwie so 1, 2 Mal im Jahr. Ja. Das ist ein extrem guter Drink, gerade mit diesen peruanischen, auch mit den aromatischen Pisco. Das ist einfach eine andere Dimension als die einfachen früher aus Chile.
Also vielleicht mal kurz zur Referenz. Wir haben hier Pisco Premium von Viñas de Oro aus Quebranta, Rebe destilliert. Producción Limitada aus Chincha, Peru. Hübsche Flasche. Ich meine, beide Kameras hier, ne? Aber ja, also Pisco Sour wurde mir tatsächlich auch hier halt, wäre ich auch sonst nicht drauf gekommen, wenn ich diesen Freund gehabt hätte, der es mir mal erwähnt hat und der den auch so gerne trinkt und auch gerne gemischt hat, wäre ich da, glaube ich, nie drauf gekommen, Pisco zu trinken. Und ich hatte ihn tatsächlich, glaube ich, in den letzten 2 Jahren auch genau 2 Mal hier. Also einmal pro Jahr kommt hin, könnte ich allein gewesen sein.
Ja, es ist tatsächlich, es ist ein seltener Drink, es ist lustig, es trinken meistens, also es gibt so Gäste entweder den Bezug zu Lateinamerika, die da selber viel sind oder daherkommen, oder es ist immer ein Drink, es gibt sehr wenige Gäste, die den regelmäßig trinken und die haben dann meist eine ziemlich spezielle Verbindung dazu.
Ich war ja in Brasilien und da kriegst du halt eigentlich gar nichts mit von Pisco, weil die haben so viel Cachaça und alles mögliche Kultur, dass so Pisco eigentlich kein Ding ist, wenn du es nicht da auch schon weißt. Das heißt, du müsstest schon, glaube ich, speziell zu Peru und Chile so eine Verbindung haben und nicht zu Lateinamerika generell, weil die Verbreitung ja auch nicht so groß ist da. Also diese ganze Kategorie dieser Aguardientes ist halt so verbreitet wahrscheinlich wie hier die Klaren, die irgendwie selbstgebrannten und so. Da gibt es 1000 Varianten von. Und wie gesagt, da ist ja Cachaça zum Beispiel auch eine, aber eigentlich in Peru, in Chile, ja, vielleicht ein bisschen im Umland noch ein bisschen.
Cachaça nicht, das kommt aus
Brasilien. Nee, ich meine Pisco.
Achso, ja.
Aber in Brasilien kriegst du halt nichts davon mit zum Beispiel. Wenn du es nicht sowieso schon weißt, dass es das gibt und das Ding ist.
Ja. Wie gesagt, ich kannte früher nur chilenischen Pisco. Mhm. Und dann vor 5, 6 Jahren plötzlich ging es los und seitdem gibt es auch, finde ich, extrem große Auswahl, wenn ich so in die üblichen Webshops gucke, das sind dann schon 20, 30, 40, 50 verschiedene Flaschen.
Das ist ja ganz schön, das ist auch
das unterbewertete. Ich finde es toll und das macht wirklich, also wenn man sich dafür interessiert oder wenn wir jetzt zum Sommer sozusagen das Interesse wecken können, weil ich glaube, ein Pisco Sour ist ein toller Sommerdrink und man sollte allgemein mal entweder in Italien, weil das ist schon sehr aromatisch, also ich habe viele gute Italien probiert, finde ich, als Traube. Oder sonst diesen Quaranta oder auch bei den aromatischen Muscatella, das ist schon sehr... Ja.
Und das, der Italia ist ja auch ein Aromatiker, also genau. Da sollte man schon Unterschied merken.
Also eigentlich, wenn man sich dafür mal interessiert, das ist eine sehr ungewöhnliche Spirituose, wenn man gerne mixt, das ist toll. Und eigentlich muss man gleich 2 bestellen, dass man mal einen Unterschied testet, weil das ist interessant.
Wie liegen die preislich so, das habe ich gar keine Ahnung.
Das geht, glaube ich, alles. Also man kann nach oben weg natürlich.
Ja, klar. Aber wenn ich so beim Überscrollen jetzt hier sehe, alle so bei
20 bis 30.
Was war das denn gerade? Komm noch kurz hoch. Achso, 0,05 Liter Miniaturen. Ja, ich dachte schon. 2 Euro wäre schon sehr günstig.
Also und dann, wie gesagt, diese Mosto Verde, das wird teuer. Mosto Verde ist meist das ja, Königsstück aus den Häusern. Aber die meisten, diese zum Beispiel in den Wärmen, da liegt irgendwo zwischen, 5, ich glaube, bei 25 Euro oder sowas.
Also, genau, Mosto Verde und Acciolado ist aber dann eher so wieder das kleinere Ding. Das weniger geile. Oder die liegen jetzt alle so bei 20, 25, 30 Euro rum. Ist ja durchaus.
Kann man vielleicht mal 2 machbar. Probieren.
Ja, das sollte man machen.
Ist auch immer interessant, gerade jetzt zum Sommer. Ich fand es lustig, ich habe in David Emberys, haben wir schon oft drüber gesprochen, sein Buch heißt The Fine Art of Mixing Drinks und wurde in den 40er Jahren geschrieben und er ist ein New Yorker Rechtsanwalt, der sich dem Trinken gewidmet hat und sehr ausführlich über das Trinken schreibt. Ein
ganz ehrlich gesagt, Buch. Wäre ich New Yorker Rechtsanwalt, würde ich auch trinken.
Ja.
Oh, warte.
Und da schreibt er irgendwann dann bei Brandy, schreibt er, finde ich lustig, weil es war halt 40er Jahre und er ist halt viel gereist. Mhm. Und dann schreibt er, another Brandy that is a great favorite with a number of my good French friends is made from the last pressed of the grapes. And has a strong woody taste. It is known as Eau de Vie de Marc. Also eigentlich heißt es mittlerweile Mar de Bourgogne, wird es eigentlich genannt. Und wir sind jetzt auch in Frankreich, wir kommen gleich zu den anderen Jungs. Customarily shortened to Marc. It is extremely dry, is anything but mellow, and to the average American taste, it's rather unpalatable. Also Amis mögen es nicht.
Naja, ist ja nicht so süß, ne?
The same type of brandy, but don't tell my French friends that I said that it's the same, is produced in Italy under the name of Grappa. Ja, the brand of, ja, so, ne, das kann man schon sagen. Ja. Mare de Champagne und Grappa, die Machart, also natürlich an, aber da habe ich mich zum Beispiel gewundert, ich wusste gar nicht, dass das früher was Martini Rosso was gemacht hat. The brand of Italian Grappa, most commonly found here before the war, was a product of Martini Rosso. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die haben immer nur Wermut gemacht, ich weiß das gar nicht. A similar brandy is also produced in small quantities in California. If you like a cocktail that is very dry and you don't mind a flavor that is more like the steam of the grape than the grape itself, you might try Marc or Grappa. Otherwise, I do not recommend them for cocktail making. Okay. Jetzt geht's weiter.
Jetzt kommt der Pisco Teil.
Jetzt kommt der another grape brandy that I definitely do not recommend comes from Peru. Aber er war schon in Chile. Immerhin. And is known as Pisco. Such aging as it receives and to judge by its flavor that is very little is done in unglazed crocks or jars and not in wood. Ja, also das ist zum Beispiel wichtig bei Pisco.
Das ist aber auch ein Unterschied zwischen Peru und Chile.
Weil genau, die Peruaner, dadurch erhalten die diese tolle Frucht.
Ja.
Die reifen ja, das ist mittlerweile halt auch verboten, die dürfen nicht im Holz lagern.
Genau, die müssen in irgendwas lagern, was es nicht chemisch verändert.
Stahltank, Glas, Becher, wie auch immer.
Den Chilen ist irgendwie egal, die packen das gerne nochmal
in Eichenfässer. Die dürfen, glaube ich, auch nochmal in Eiche. Das ist ein großer Unterschied, ja. And I'm told that it's quite popular in Peru. Which is one reason I'm satisfied to remain in the United States.
Also.
Man merkt, der gute alte David Embury hat leicht arrogante Züge, die uns natürlich sehr gefallen.
Die sind natürlich völlig fremd, also bitte.
Der Mann hatte also keine so guten wie sagt man, Erinnerung, würde ich sagen.
Erfahrung.
Erfahrung mit Pisco. Übrigens, es gibt eine Webseite, die heißt piscopunch.com.
Das klingt jetzt wie so ein Special Move aus Street Fighter oder so.
Ja, nee, da werde ich dann nochmal, also Piscopunch müssen wir da nochmal richtig viel drüber reden.
Okay.
Aber das macht ein Autor, der heißt, kann ich nicht aussprechen,
Guillermo
El Toro Lira.
Genau.
Das ist die Koryphäe für alles, was peruanischen
Pisco angeht. Eldorados Jerry Thomas Mystery Solved. Das ist ja auch schon meine vielversprechende
Genau. Schrift. Und wenn man auf die Webseite geht, also das Home ist ein bisschen langweilig, weil das ist nicht langweilig, aber er bewirbt sein Buch und das ist unglaublich gut.
Okay.
Das ist Wings of Cherubs. A book that unravels the secret of Pisco Punch. The magic and mysterious concoction of San Francisco, California in the early 1900s.
Okay.
Das Buch ist unglaublich gut. Erzähle ich gleich was zu. Aber was
Climax is presenting the recipe of the famous Pisco Punch for the benefit of all those who love history and Pisco Brandy.
Mhm. Also wer Viel mal, das ist ein wirklich tolles Buch. Es ist auch ganz cool erzählt. Wings of Cherubs wird geschrieben. Also Wings, Flügel of and Cherubs. C-H-E-R-U-B-S. Wings
of Cherubs. Die Cherubim,
sehr schön. Oder sonst piscopunch.com. Was bei ihm aber ganz toll ist auf der Seite, man kann auf Articles klicken und dann kommen ein paar ganz lustige
Geschichten. Ah, das hat er dazu geschrieben mal zum Thema, ne?
Ja, das sind so andere Sachen, die er irgendwie veröffentlicht hat, nicht im Buch, aber die ja so in Zeitungen
und
so.
Ja, genau, aber alles irgendwie Thema Pisco, Pisco Sour.
Und wie gesagt, es geht einmal um Jerry Thomas und aber es geht auch zum Beispiel um den Pisco Sour. Und da hält er große Strücke, weil ich kenne ehrlich schon, ich kannte bis dahin gar nicht die Geschichte des Pisco Sour, ob er jetzt irgendwo herkam.
Das weiß ich
aber auch nicht. Da schreibt er in einer epischen Breite über diese Bar in Lima. Victor Morris Bar.
Er beginnt mit Birthplace of Victor Morris und arbeitet sich dann vor. Okay.
Genau, also es ist irgendwie, wer da alles gearbeitet hat. Also er beschreibt diese Bar, es geht um, also es ist schon sehr umfangreich.
Was Decadence of the Morris Bar.
Ja, ja, das muss ein guter Platz gewesen sein. Da ist einiges passiert. Wie gesagt, das merkt man auch im Buch, er kann tolle Geschichten erzählen. Und,
okay.
Sei empfohlen. Also wer sich mal so ins Thema, weil dann, wenn man die Seite durch hat, muss man wahrscheinlich zwei Flaschen bestellen, weil man das so cool findet. Pisco ist wirklich, ich habe jetzt selber schon, ich habe da eben so reingelesen und dachte, ah Mann, so nach dem Tasting war ich auch voll auf Pisco, ist auch schon 5 Jahre, ich habe es wieder vergessen.
Ja.
Ich muss da wieder, also wir werden diesen Sommer sicherlich...
To-Do-Listen.
Nee, To-Do-Listen nicht, wir werden im Sommer natürlich trinken, keine To-Do-Listen machen, aber wir werden auf der To-Do-Liste wird stehen Pisco und ich werde sicherlich 2, 3 Sorten einlisten genau. Hier.
Ist ja noch nicht Sommer, fast.
Und trinken
fast. Ah, ja, okay. Nächste Woche vielleicht.
Okay. Gut. Und also wie gesagt, die Seite ist empfohlen, piscopunch.com. Und da auf Articles die lustigen Geschichten Pisco Sour und es gab noch so eine lustige, irgendwo kommt noch eine gleich, die ich auch ganz cool fand. Oder war das oben mit Jerry Thomas? Nee, das ist nochmal hier. Genau, da ist noch eine über das Leben und die Passion von Victor Morris.
Okay,
das
ist spannend.
Es geht um diese Bar und um einen großen Barkeeper und es war irgendwie 1860 bis 1900 und sehr interessant. Ziemlich unbekannte Geschichte.
Ich fand
sie ganz cool. Kann ich sehr empfehlen.
Was mir ebenso eingefallen ist, ist, ich habe den Eindruck, dass Pisco so ein bisschen das Schicksal von Cachaça auch teilt, dass er auch irgendwie in so einem Getränk halt irgendwie drin ist. Caipirinha, wunderbar, kennen alle, wissen vielleicht auch einige, dass da Cachaça drin ist, aber dass niemand das so als Getränk an sich würdigt und dass es halt auch nicht so leicht ist, hier einen guten zu kriegen. Genauso halt Pisco. Und es gibt Pisco Sour und da ist es relativ egal, was reinkommt, welcher Pisco da drin ist, weil es eh nicht mehr so viel durchkommt, bis du eben dann guten probiert hast. Genauso eben Caipirinha, Cachaça, guter Cachaça, gute Caipirinha. Nicht so super relevant dann. Und das ist eigentlich schade, weil das beides sehr, sehr schöne Spirituosen sind. Ja.
Ja. Nee,
müsste man eigentlich mal was für tun, damit das ein bisschen...
Also was lustig bei Cachaça, also das ist jetzt eigentlich, wir greifen ein bisschen vor, weil Cachaça ist ja irgendwann mal unsere Folge, über die wir reden.
Ja, ja.
Haben wir ja noch nicht. Cachaça ist wahrscheinlich so wie Pisco. Eigentlich gibt's, du hast recht, es gibt sehr viele, es gibt... Als ich auch angefangen habe, Pisco, gab es halt nur aus Chile Pisco Control.
Ja.
Und wie gesagt, der hat sich auch geändert. Jetzt gibt's der heißt jetzt Grand Control und alles, wird alles besser und lalala. Aber früher gab es halt nur einen Hersteller und einen Drink und irgendwie war der so, der war gut. Also Pisco Sour, damit schmeckt der auch
klar,
gut. Aber also jetzt haben wir plötzlich diese 8 Trauben und ganz viele andere Spielarten und dadurch wird es super interessant, allein mit einem Drink, wie viele unterschiedliche Geschmäcker man da machen kann. Das Lustige bei Cachaça ist ja, ich weiß noch, früher als John Gakuru, Das ist ein guter Bekannter, der sollte ein, wie heißt das? Cachaça Brand, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Sagachiba.
Ja.
Sollte der in Europa oder weltweit, der war der globale Brand Ambassador für Sagachiba. Und das fing auch so vor 7 Jahren an. Mhm. Und das war plötzlich das Jahr, wo die Amerikaner Cachaça entdeckt haben. Die haben vor 8, 9 Jahren Cachaça entdeckt und haben gesagt, super interessante Geschichte, die kannten das nicht. Amerikaner kannten auch keine Caipirinha. Da war plötzlich vor 7 oder 8 Jahren oder vor 6 Jahren war das in Amerika total hip, Caipirinha zu trinken. Das war total unbekannt mit diesen, es gab's nicht.
So, was man wissen muss zu Cachaça, weil Jonathan in Amerika ist Sagachiba ganz erfolgreich gestartet und LeBlanc, das waren die beiden großen neuen Cachaça-Marken, jetzt gar nicht so super Premium, aber die waren ganz ordentlich. Und die sind dann nach Deutschland gefahren, oder er ist, nach, was heißt das, also er ist halt auch hier gekommen, ich kannte ihn, wir haben gesagt, Mensch, und Deutschland ist der zweitgrößte Exportmarkt für Cachaça.
Ja, klar.
Also, ne, der höchste Verzehr ist im eigenen Land. Ich glaube 95%, ich glaube 1,2 Milliarden Liter oder Flaschen werden pro Jahr im Land
getrunken. Klingt super plausibel.
Die waren Cachaça. Ich glaube, dass der nächstgrößere Markt könnte sogar Peru sein, aber das ist nur wegen Steuergründen. Das sind so Grauimporte. Die werden ausgeführt und wieder eingeführt nach Brasilien, da spart man Steuern. Da gibt es ein komisches Modell. Und dann ist der eigentliche größte Markt außerhalb des Landes ist Deutschland. Und das hat sehr viel mit der Geschichte von Deutschland zu tun. Weil früher, es gab schon eine hohe Konnektivität zwischen Brasilien und Deutschland. Und dann, ich weiß gar nicht, wer der erste Importeur war, Schlumberger, also diese unsägliche Marke P2, die sich mittlerweile, glaube ich, nicht mehr Cachaça nennen darf oder selber nicht mehr nennen.
Nee, deshalb haben sie ja alles groß auf P2 gebrandet.
Genau, und das ist ja auch alles in Ordnung. Aber das waren halt die ersten Mutigen und seinerzeit war das, und wir haben das ja nach Deutschland ist es in den 70er Jahren gekommen, glaube ich. Oder Ende der 70er, ich bin nicht ganz sicher. Und da ist plötzlich Folgendes passiert, oder jetzt ist, was bei uns passiert ist, unsere Eltern, in Anführungsstrichen, wenn sie einigermaßen cool und urban waren, sind mit Caipirinha aufgewachsen. Diese haben schon gesagt, oh, Caipirinha, wenn die jetzt heute mit uns drin gehen, sagen, lass uns mal eine schöne Caipirinha trinken. Matthias!
Das habe ich von meinen Eltern tatsächlich noch nicht gehört.
Genau. Also, das ist erstmal uncool für die moderne Generation Trinker, weil das ist A, der Drink unserer Eltern, vielleicht. Oder aber es ist der Drink, den wir kennen von Straßenfesten.
Genau dieses.
Es ist der Drink der Massen und der Asozialen. Es ist
der 2 für 1, genau. Es ist der 3 Euro.
Und damit ist das Thema Caipirinha und Cachaça in Deutschland tot. Dieser Mann, leider. John und alle anderen, die haben sich die Zähne ausgebissen, diese Marken hier zu etablieren, weil jeder Ansteller hat gesagt, nee, interessiert uns nicht. Ist durch.
Ja, also.
Und dann ist es aber ähnlich wie bei Pisco jetzt, wenn man jetzt zu, wir haben zum Beispiel, was ich verliere gerade, wie heißt der nochmal? Welchen Cachaça? Ist auch ein kleines Haus. Fällt mir da wieder ein. Auf jeden Fall, was das Tolle jetzt ist, eigentlich, Cachaça hat in den letzten 5, 6 Jahren eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht, weil was sie natürlich machen können, sie greifen in extrem unterschiedlichen Hölzern.
Ja.
Dadurch haben sie ganz schräge Aromen, Eukalyptus, Lakritzen, ganz schräge grüne, was ich was für Aromen in den Produkten und die sind richtig gut. Mhm. Also es teilweise kostet auch einfach richtig viel Geld. Aber es ist guter Cachaça. Und ähnliches Schicksal mit Pisco. Irgendwie schleppt man das immer mit sich rum und sagt, Pisco sauer, es gibt nur den einen. Dabei ist die Vielfalt unglaublich gut. Und im Vergleich zu Cachaça muss ich sagen, Cachaça wird schon, der kostet, wenn er denn wirklich nett sein soll, ist es 30, 40, 50 Euro und auch mehr. Bei Pisco ist das ja durchaus noch bezahlbar.
Ja. Also Cachaça ist tatsächlich ja außerhalb von Brasilien eigentlich nur bekannt als Cocktailzutat, als Mischzutat. Mhm. Und die Brasilianer trinken den wirklich allergrößten Teil, das sind wirklich mehr als 1 Milliarde Liter. Und das bisschen, was exportiert wird, geht fast alles, glaube ich, in Caipirinha.
Klar.
Und das finde ich natürlich auch super schade. Und jetzt, wo ich halt Pisco ein bisschen besser kennenlerne, weil ich habe wenige probiert bisher, ich habe viel darüber gehört, aber halt auch da nur Pisco Sour getrunken, das ist ein guter Drink. Aber das ist ja auch ein Produkt, das extrem viel Tiefe hat. Kannst ja viele Sachen
mitnehmen. Total. So, und ich habe mal 2 Drinks rausgeguckt, die ich mal probiert habe mit Pisco. Mhm. Weil wir ja mal weg wurden von Pisco Sour.
Ja.
Sie stehen nämlich zufällig sogar im PDT Bar.
Bevor du jetzt da was erwähnst, mir ist was aufgefallen. Und zwar habe ich gerade eben bei Wikipedia gesehen, beim Durchscrollen, dass es noch einen spannenden oder einen Drink, den ich sehr spannend finde, und der heißt Algarobina. Und da ist eben dieses Agar-Rubiner-Sirup drin. Und das ist, soweit ich das gesehen habe, Johannisbrotbaum-Sirup. Das wird dann gemischt mit Zimt und Eigelb, Zucker und Sahne.
Wow.
Und das klingt gerade voll interessant. Und da werde ich mal schauen, ob er das nicht irgendwo herkriegt.
Den kenne ich tatsächlich. Hier steht im PDT-Barbuch steht ein, also stehen mehrere Pisco drinks, aber ein, zwei habe ich tatsächlich mal in Amerika getrunken, die mir sehr gefallen haben. Den einen habe ich mal bei der Erfinderin getrunken, bei Julie Reiner. Mhm. Und der heißt, spricht man es Cusco aus?
Ich würde sagen Cusco.
Cusco? Also
aber ich bin auch nicht
C-U-Z-C-O.
Ich bin Cusco, nicht der Cusco. Experte, aber ich vermute Cusco, weil wahrscheinlich ist es sogar auf die Inka oder so zurückzuführen.
Und der Drink sind 2 Unzen. Sie schreibt Barsol Quabranta Pisco. Also Quabranta wäre die Traube, Hersteller aus Barsol. Da gibt es ja verschiedene. 2 Unzen.
Cusco.
Oder Spanisch. Barsol Quabranta Pisco. 3/4 Unze Aperol. 3/4 Unze Zucker. 1/2 Unze Zitronensaft und 1/2 Unze Grapefruitsaft. Fand ich... Achso, und dann was sie macht... Sie wäscht das Glas mit Kirschwasser aus. Das
finde ich auch. Okay.
Und dann kommt dann so ein großes Collins-Glas voll mit Eis. Und es ist wirklich schön. An mir das im Sommer, das war super.
Okay.
Weil irgendwie diese Mischung Aperol, okay. Grapefruit, Zitrone, lustig. Das und dann, ich meine, gut, es ist eine der unaromatischen Traubensorten, aber irgendwie der Drink hat, das fand ich sehr gut. Habe ich mal bei ihr die, ich glaube, sie hat früher die Flat Iron Lounge war das in New York. Das habe ich, glaube, da habe ich es bei ihr getrunken. Fand ich wirklich gut. Also kannte ich nicht.
Ich müsste jetzt ganz kurz noch unterbrechen, weil ich jetzt sicherstellen wollte, wie Cusco gesprochen wird, da wir herausgefunden haben, dass sie eine wunderschöne Flagge haben, nämlich einfach die Regenbogenfarben. Das finde ich sehr cool.
Ja, was ist denn das? Ein Land? Oder?
Cusco ist eine, so ein Gebirgszug und wohl auch eine Stadt. Das wusste ich gar nicht, dass es auch eine Stadt dazu gibt. Beziehungsweise
eine, ich muss ja gestehen, ich finde das sogar mittlerweile pur.
Ganz Stadt klar. Und Region, ja. Ja.
Also das gekühlt.
Die ganze Zeit. Also,
ich trinke schon die ganze Zeit immer und das gefällt mir sehr gut.
Also es ist eine Stadt und ein District und eben dieser Gebirgszug. Und sie haben als Flagge Regenbogen. Sehr hübsch.
Und dann habe ich mal einen Drink getrunken mit Pisco Bar im PDT, der jetzt auch hier im PDT-Buch steht. Der kommt aber, also ist nicht erfunden worden von PDT, sondern von einem, das wusste ich nicht, von einem Nate Dumas. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Und das ist 1/2 Unzen auch Quabranta Pisco. Mhm. 3/4 Unze Zitronensaft, 1/2 Unze Benediktin Dom, und dann 1/2 Unze Bärenjäger.
Ist Bärenjäger dieser Met?
Kommen wir dazu. Und dann wird es geshaked und in eine Coupette und dann wird es gefloat und mit 1/2 Unze Lustau Palo Cortado Sherry.
Okay.
In Organisch.
Ich muss mal kurz fragen, weil das jetzt, die wurden jetzt beide hier explizit mit Marke genannt. Das ist Barsol Quebranta Pisco.
Ja.
Jetzt würde ich davon ausgehen, dass das einfach ein gesponsert wurde, dass sie da genannt wurden und dass es vielleicht gar nicht immer die Quebranta sein muss. Nicht?
Naja, nee, das, also jetzt hast du 2 Sachen vermischt. Zum einen, Quebranta ist ja nicht die Marke, sondern die Traubensorte.
Genau.
Die gibt es ja von allen Herstellern.
Ja, also ich weiß nicht, ob Barsol alle anbieten.
Barsol ist die Marke.
Okay, genau.
Also im PDT Barbu ist es so, das ist übrigens eine lustige, jetzt können wir hier die Metaebene des Alkoholismus betreten. Finde ich sehr.
Also ich weiß, dass die das sponsern lassen.
Jein.
Jein, okay, jetzt bin ich sehr gespannt.
Also ich weiß nicht, ob Jim Meehan's Buch gesponsert ist, das weiß ich nicht. Ich, das ist die Grundfrage, also er nennt in seinem Buch ja fast immer nur Brands.
Ja.
Wenn man das mal durchblättert, da ist eigentlich zu jedem Drink auch ein Brand. Und die sind eigentlich von allen großen Herstellern und kleinen, also ist jetzt nicht, man könnte nicht sagen, das kommt nur von Diageo oder nur von...
Nee, deshalb frage ich, weil viele Cocktailbücher waren ja dann...
Genau, das Lustige ist eigentlich, ich bin, also zum Beispiel früher war ich so, wir schreiben ja zum Beispiel auf unsere Karten auch keine Brands und ich fand das immer cool und, Entschuldigung, immer alles ohne Brands. Und heute, wenn ich ein Buch schreiben würde, würde ich es nur mit Brands machen.
Um genau diesen Geschmack zu treffen.
Genau.
Ja.
Weil wer sich auskennt, also nicht, weil ich es mir bezahlen lassen will, aber wer sich auskennt, selbst wenn er die Marke dann nicht hat, weiß zumindest, wie das gedacht ist, wenn er die Marke kennt.
Das
wenn jemand sagt, ne, der Drinks ist mit Tanqueray, dann weiß ich, welche Richtung das hatte. Wenn da steht, dieser Drink ist mit Monkey 47, dann ist das halt nicht kein typischer Gin. Und ich finde es extra, also gerade bei Rum und auch bei allem, ich finde es wichtig mittlerweile, ich habe da früher mich auch mal gegen gesträubt. Also in der Karte machen wir es ja nicht, weil wir es cooler finden, gar nicht
ja,
so.
Ja, klar.
Wir auch ein bisschen reden.
Nee, aber das verstehe ich. Also wenn du sagst,
okay, aber wenn ich heute ein Buch schreiben würde, ich glaube, ich würde es nur mit Marken machen und extrem genau. Mhm. weil ich finde, es sind einfach, also auf der einen Seite hat das so eine Coolness, so ein klassisches Rezept, dass man sagt, eine White Lady ist Gin, Zitrone, Triple Sec.
Aber wenn es ja darauf ankommt, dass das Ergebnis wirklich insgesamt kompliziert rauskommt, dann musst du natürlich möglichst genau beschreiben, was reinkommt. Das machst du zum Beispiel einfach über die Label-Marke.
Genau, das ist ja zum Beispiel auch im Le Lion. Also es, ich würde vielleicht auch ein Buch so schreiben, was bei jedem Drink, wenn es so Klassiker sind, man kann ja auch zwei, drei nennen.
Genau, man kann ja sagen, das ist halt Gin, Limette, Zucker, bla, und dann könnte man schreiben,
geht's so schreiben mit, wenn man es mit dem und dem macht, wird so, mit dem und dem. Weil das ist ja das, was wir jeden Tag in der Bar im Le Lion machen. Genau. Ich glaube, wir sind ja eher, also klar, unsere Bartenderinnen und Bartender leben sich ja gerne mal aus, was ich toll finde. Ich bin da eher so ein bisschen phlegmatisch. Ich bin ja so, ich mag Klassiker und ich mag sie dann eher, dass man sie gut macht und abändert. Und ich muss nicht mal das Neue erfinden. Ich freue mich ab und zu über einen guten neuen Drink, aber lieber viele anständige Klassiker und dann ab und zu mal eine.
Aber das war eigentlich auch der Grund, was ich gefragt habe. Wie gesagt, wir haben es ja auch schon ein paar Mal erwähnt, die frühen Cocktailbücher waren ja teilweise je nach Ausgabe, wer das gerade gesponsert hat, waren dann plötzlich diese Marke drin.
Das stimmt,
das ändert ja auch den Geschmack teilweise ziemlich stark. Und wenn das hier halt, also ich habe jetzt irgendwie ein paar Auszüge, ich habe das Buch selber noch nicht gelesen, wenn das da Varianz ist und einfach wirklich anhand der beschreibenden Qualität der Marke eben genutzt wird, dann ist es ja super.
Ja.
Dann ist ja
cool.
Alle meine Bedenken ausgemacht.
Ja. Also das sind zwei Drinks, die ich beide mal getrunken habe in New York und die ich auch mit Pisco ganz cool fand. Das muss ja. Und dann gibt's noch den großen, mysteriösen Superklassiker.
Mysteriös?
Das ist der Pisco Punch. Ja, ist mysteriös.
Achso, so mysteriös kann er nicht sein, kannte ich so.
Ja, aber wenn man jetzt... Wie hieß das Buch noch? Irgendwie die Flügel hier von...
Die Wings
of the Cherub. Ja, du bist besser als ich, genau. Du kannst sowas mal merken. Die Wings of irgendwas. dann weiß man schon, warum der mysteriös ist. Man muss dazu sagen, wenn ich das richtig zusammenkriege, ich muss ein bisschen lügen, um 1800 rum ist in San, also in Kalifornien das, wie nennt man das, der Gold Rush, wie heißt das auf Deutsch? Der Goldrausch, nee, ja doch, das ist das. Also man hat Gold gefunden in Kalifornien und dadurch ist da eine Menge passiert, wirtschaftlicher Aufschwung, Schießereien, keine Ahnung, jeder wollte das Gold haben und es kam eine ganze Menge Menschen aus Lateinamerika rüber, der Arbeit wegen, weil es gab eine Menge Arbeit in Kalifornien. Unter anderem kamen auch viele Menschen aus Peru, dem Hörensagen nach. Man sagt, dass um 1800, ich weiß nicht, wann der Goldrausch war, 30 oder so, wurde mehr Pisco in Kalifornien getrunken als Whisky. Also es war relativ stark durch die ganzen Jungs aus Chile und Peru. Pisco war ein großer Drink. Wenn natürlich so viel Pisco vor Ort ist, das schlägt sich natürlich über ein, zwei Jahrzehnte irgendwann auch in den Trinkgewohnheiten der Locals wieder. Und Pisco war sozusagen in den Bars der gerade San Francisco so als Hauptstadt, also als die Ecke, wo der Goldrausch sozusagen urban wurde, wurde vermehrt Pisco getrunken und es gab viele Bars und viele Rezepte damit. Man sagt, zu der Zeit, irgendwann war dieser Begriff Pisco Punch eng verbunden mit San Francisco und es gab mehrere Bars und dieser Drink wurde berühmt. Es gab dann irgendwann zum Beispiel ein Gesetz, was sich heute noch prüfen lässt in der Polizeiverordnung, die gesagt hat, man darf, und da streiten sich Texte, zum Beispiel David Ronald schreibt, man darf einen Pisco Punch am Tag trinken, laut Gesetz. Und es gibt irgendein anderes Gesetz, was man irgendwo als Auszug gesehen hat, man darf zwei Pisco Punch am Tag trinken.
Okay.
Und ich finde, da wird's komisch. Also wenn ein Polizeigesetz sagt...
Wie haben die denn gemischt, bitte?
Das stand da auch, dieser Drink ist halt... Einer ist belebender, also, aber der peitscht einen so hoch, die haben gesagt, das ist gefährlich.
Kommt jetzt die Geschichte.
Und jetzt, also dieser, jetzt muss ich den Namen nämlich mal nachgucken. Die Geschichte des Pisco Punch ist eng verbunden mit zwei Dingen, mit einer speziellen Bar und einem Inhaber. Und diese Bar, das muss ich einmal nachgucken, die hieß irgendwas mit Bank. Die Bar hieß Bank Exchange and Billiard Saloon. Und sie wurde 1953 eröffnet. Da war das aber noch nicht mit dem Polizeigesetz. Und Sie wurde 1993 von einem Iren übernommen, der hieß Duken Nicol. Und Herr Nicol hat die bis 1919 geführt, diese Bar, bis zum Ausruf der Prohibition, bis zur, sozusagen zum Volstead Act, und dann okay. hat er sie geschlossen. Das war eine Bar in der Innenstadt, sozusagen, es war ein bisschen de Lyon, also es war schon eine edle Bar, es war irgendwie jetzt keine letzte Spelunke. San Francisco war eine reiche Stadt, es war ein anständiges Haus, würden wir heute sagen. Und da gab es drumherum auch ganz viele lustige Zitate in den Zeitungen seiner Zeit. Da wurde viel geschrieben über diesen Pisco Punch. Da steht dann zum Beispiel, it tastes like lemonade, but comes back with a kick of a roped steer. Also gefährlich, weil es schmeckt so lecker und ja. dann kommt der Stier. Dann stand da irgendwo wahrscheinlich noch irgendwas mit Elefanten. It makes a gnant fight an elephant. Also man wird sehr mutig und aufbrauschen plötzlich und möchte Elefanten angreifen. Oder als kleines Tier zumindest.
Woher kenne ich denn diese Symptombeschreibung?
Das kann dir das gleich sagen. So, und die Geschichte sagt, und das steht toll in diesem Buch von PiscoPunch.com, von dem Autor, der da lange über diesen Roman über den Pisco Punch schreibt, der erklärt das sehr genau. Der sagt, also dieser Mann war berühmt, das war eine sehr anständige Bar, sehr hochwertig in der Innenstadt, und wenn man zum Beispiel in die Reiseführer um 1900 geht, von New York Times, glaube ich, und anderen, also von wirklich guten Blättern, da steht überall drin, es ist das achte Weltwunder, man muss nach San Francisco fahren und einen Pisco Punch da trinken. Und ich finde, für eine Bar und für einen Drink, ich meine, ich wünsche mir natürlich, dass Leute das irgendwann über den Basil Smith sagen, aber gut, es ist aphrodisierend, Basilikum, aber ich glaube nicht, dass wir zu solchen Äußerungen kommen. Irgendwas stimmt da nicht. Und in dem Buch, er beschreibt auch, am Anfang hat er halt den Drink gemischt und irgendwann, als er so berühmt wurde, ist er immer im Keller und hat das vorgemischt.
Mhm. Okay, dann weiß ich jetzt noch.
Er hat das vorbereitet. Und am Anfang sagte man, da kamen so ein, zwei Löffel Puderzucker drauf oder Rohrzucker. Mhm. Heute, und dieser Autor hat da irgendwelche Belege für. Das Geheimnis ist folgendes, in diesem Drink war ein bis zwei Löffel wahrscheinlich gestrecktes, wie auch immer, aber es war Kokain. Dieser Drink hat Kokain enthalten. Und das Problem, also die Geschichte dazu ist folgende, zu Beginn, als Herr Nichols angefangen hat, den Drink zu servieren und war's besser legal, zu machen, war es legal. Deswegen hat er sich gedacht, ich mach da ein bisschen, das wird den Leuten gut gefallen. Dann haben sich die Gesetze verändert und das wurde illegal. Damit musste er dann anfangen, sein Pisco Punch Geheimrezept im Keller vorzubereiten. Was man, also zum einen hat er geschworen auf destilliertes Wasser, das ist einer der wenigen Drinks, die man mit Wasser auch zubereitet. Man muss Wasser dazu geben, auf so einen kleinen Schuss, damit es okay. besser schmeckt. Schräg, aber es stimmt wirklich. Und er hat gesagt, es muss destilliertes also sein, ich weiß nicht, was mit der Wasserqualität da zu tun hat, aber das war so sein Trick. Und was er gemacht hat, er hat einen sehr speziellen Pineapple Syrup hergestellt. Und wenn man heute Pisco Punch versucht, man muss das googeln, es gibt ein sehr schönes Rezept zu dem Pineapple Syrup von David Wondrich auf Esquire.com. Mhm. Man muss verstehen, wie Gummi Arabicum wirkt. Wie heißt das nochmal? Gum Syrup.
Ja.
Man muss Gummi Arabicum kaufen und man muss eine Ananas schälen und man muss die Ananas mit Zucker und Gummi Arabicum bestreuen, also so einweichen. Ja. Und dann muss man das ein oder zwei Tage, ich glaube, es war einen Tag ziehen lassen oder eine Nacht. Und dann, der Zucker zersetzt natürlich, also es wird natürlich dann, kennt man ja, wenn man Erdbeeren zuckert, da kommt plötzlich der Saft raus und es gibt ganz viel. Also
es zieht ja auch Wasser.
Oder? Gummi Arabicum ist ja ein sogenannter Katalysator, der erhöht die Aufnahme von Zucker und der ist auch im Drink, der wirkt so, wenn man das, wenn man Gomsirup nimmt, kriegt das so eine, ist ähnlich wie Eiweiß, kriegt so eine andere Konsistenz ein bisschen, schmeckt ein bisschen anders, wird ein bisschen, ich sag mal, schaumig wäre vielleicht falsch, aber es kriegt eine andere Konsistenz. Das waren so seine drei geheimen Sachen. Also einmal dieses destillierte Wasser, dann dieser sehr spezielle mit Gummi Arabicum hergestellte frische Ananassirup. Aber ich befürchte, und das finde ich ganz charmant an dem Drink, die durchschlagende Geheimzutat war Kokain. Ja. Und wie gesagt, das war sonst eher auch eine spießige Bar und er war zum Beispiel sehr gesetzesgetreu. Wie gesagt, es kam dieses Gesetz und er hat sofort seine Bar zugemacht. Aber er hat im Keller immer schön weiter Kokain in den Ananassirup geschüttet oder sonst wohin. weil er sich gesagt hat, Mensch, das haben wir früher auch so gemacht und damit ist er direkt berühmt worden. Ich meine, der Mann hat es geschafft, dass er in Polizeigesetzen landet, die sagen, ihr dürft nicht mehr als zwei trinken. Und in allen Reiseführern als das achte Weltwunder. Ich finde die Geschichte ganz sympathisch. Und ich muss mal überlegen, wie wir das diesen Sommer auffangen. Ich befürchte, Kokain sollten wir nicht servieren. In der Regel mag ich auch Koks halt nicht, deswegen ist es irgendwie ein unangenehmes Volk. Vielleicht hatte man da früher irgendwie, weiß ich nicht. Aber irgendwie, vielleicht machen wir mal... Ich
spreche mal Apotheker deines Vertrauens. Bitte? Ich spreche mal deinem Apotheker deines Vertrauens.
Nee, aber wir machen mal...
Hier, Koffeinpulver, das ist auch
weiß. Zum Sommer, wenn es richtig warm wird, sollten wir, werden wir auf jeden Fall einen Pisco Punch mal ansetzen und Ananas, Gomsirup ordentlich. Mhm. Vielleicht schaffen wir, dass er gut wird, auch ohne Kokain. So, dass man auf jeden Fall zwei oder drei bestellen möchte. Und bei den handelsüblichen Ausschenkmengen im Million können ja ähnliche Wirkungen erreicht werden.
Du kannst tatsächlich... Koffeinpulver ist unglaublich billig, es ist auch weiß und es ist auch anregend. Muss nämlich sehr vorsichtig in der Dosierung sein, ähnlich wie bei Kokain wahrscheinlich.
Okay.
Das wäre vielleicht nochmal lustig.
Ja, finde ich gut.
Und das kriegst du auch wirklich für quasi kein Geld.
Sehr schön. Sehr schön.
Ja.
Und wir sitzen hier, haben ja Steaks gegessen und trinken Pisco und.
Ja, ein guter Abend. Echt.
Ich hab den. Das ist pur lecker.
Das ist super lecker. Cachaça ist auch pur lecker. Es riecht auch großartig. Und jetzt würde ich unglaublich gerne noch einen Aromatiker danach probieren.
Ich habe nur einen Moment
da. Ja, das weiß ich.
Tut mir leid, ändern wir.
Nein, nein, ich muss sowieso jetzt den nächsten
Gedanken. Ich schätze, Bildungsträger, wir werden das ändern. Wir werden nochmal... Auf jeden Fall muss ich in Italien. Da hat mir, nämlich in der... Also wir hatten früher Italien, das hat mir extrem gefallen. Übrigens, Italien ist die meines Wissens die Traubensorte, die in San Francisco und die im Pisco Punch benutzt wurde.
Okay.
Da gibt es irgendwo Aufzeichnungen, dass es Italien war. Sagt man neben Kokain, ob das jetzt noch wichtig wäre, weiß ich nicht, aber das muss jeder selber entscheiden.
Ich erweitere also meine Einkaufsliste.
Bildungsträger. So, ansonsten, also ich wäre jetzt mit Pisco durch, wir können mal so ein bisschen Housekeeping hier machen. Wir haben ja Stöckchen verworfen.
Pisco Quebranta, Pisco Italia, Irish
Whiskey. Wie hieß das, wir haben mitgemacht bei so einer.
Ja, Schornstöckchen.
Ja, das war ja unsere kritisierte Folge. Das haben wir, da haben wir natürlich ein bisschen versagt, das stimmt, den Liebster Award.
Also ein bisschen gemogelt.
Ja, weil wir so das in der Woche nicht geschafft haben. Aber das zieht Kreise. Also jetzt hat das Stefan Paul aus Hamburg. Ich kann seinen Blog immer nicht aussprechen. Wie
heißt der? Nutriculinary.
Genau.
Nutriculinary.
Stefan mit V, Stefan Paul. Sehr berühmter Stylist und Food-Journalist, also Food-Stylist, Entschuldigung. Okay. Nicht Stylist.
Ich weiß
nicht. Ja, ich für mich, ich denke nur an Drinks und Essen. Ja. Auf jeden Fall, der ist ein super Kochbuch auch, der hat gerade irgendwie auf die Hand so ein Buch rausgebracht mit so Fingerfood-Sachen, also mit so kleinen Sachen, die man sich schnell machen kann und dann so, irgendwie das erste vegetarische Kochbuch gemacht. Kochbuch nicht das erste, aber er hat sein erstes und das ist richtig lustig, weil er halt selber eigentlich auch Fleisch ist und da ganz entspannt mit umgeht und das finde ich irgendwie ganz entspannt. Auf jeden Fall hat der auch das aufgenommen, über seinen Blog das verbreitet und du guckst mal die Zugriffszahlen und
bisher noch nicht,
aber er ist ein cooler Typ. Also mich hat das sehr gefreut, dass er es gemacht hat. Und irgendwie diese komische Folge, die wir eigentlich gar nicht geplant hatten, scheint seine Kreise, weil es verbreitet sich zunehmend auf den sozialen Netzwerken. Das fand ich ganz schön. Und du hast heute noch irgendeine Zuschrift, was hat jemand gefragt? Was hat dir jemand geschrieben? Was hat er gemacht?
Den ersten Schritt des Barhacks.
Genau, er wollte in die Bar hacken, genau.
Genau, der auf nach unserem 31C3 Performance im Sendezentrum schreibt Fernsehmüll heute, dass er heute den ersten Schritt des Barhacks gemacht hat und fürs Wochenende wohl die Lemon Lounge in Bremen reserviert hat.
Und das ist eine gute Bar. In Bremen die Lemon Lounge. Es gibt den blauen Fasan, die Lemon Lounge und einen vergesse ich immer. Und man muss sagen, für alle, die etwas digitaler angehaucht sind, wir sind auf der Republika wieder.
Ja,
richtig. Da hat ja alles angefangen letztes Jahr. Da haben wir das erste Mal zusammen auf einer Bühne gestanden und über Alkoholismus geredet, ach, über gute Drinks geredet und über gute Zubereitung von Drinks und Bars und Geschichten. Und so ist es eigentlich zu diesem Podcast gekommen.
Crazy shit, man.
Und wir sind wieder dabei auf der Republika. Und wer also noch nicht da war in Berlin, ich weiß gar nicht, im Mai findet es wohl statt.
Genau, ich glaube 5. bis 7. Mai 2015 in der Station am Gleis Dingsbums, nicht Gleis Dreieck, das andere.
Einfach mal achten, ich weiß noch nicht, wann unser Slot ist, aber.
Das glaube ich auch noch nicht, ja.
Wir geben alles. Wir bringen wieder eine Menge Alkohol, schmuggeln wieder rein und verteilen gute Drinks. Das haben wir letztes Mal auch sehr erfolgreich geschafft. Mit Zustimmung der, ich wollte gerade sagen, der Behörden, aber der Veranstalter natürlich. Und wir freuen uns sehr. Also, das war es für mich für Pisco so als Einstieg. Mhm. Ich bin jetzt selber wieder durstig geworden auf Pisco. Ich habe das ja, wie gesagt, wir haben das vor 5 Jahren mal ganz groß aufgearbeitet und haben dann hier auch eine Zeit lang ganz viele Drinks gemacht. Dann ist es wieder so eingeschlafen.
Ich sag, vielleicht wird gleich noch
ein jetzt gehen wir runter und trinken einen. Ich will keinen Flip, ich will einen Pisco Sour. Ich muss ja auch arbeiten. Und wenn noch nicht viel los ist, dann trinke ich vor so einen halben Pisco Sour. Das ist die andere Hälfte. Ein ganzes geht nicht. Ja, das ist ein halbes Bier.
Ja, okay. Ich muss eben, dann passt schon.
Okay. Also, geschätzte Wirkungstrinker, wir danken. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Vielleicht dann über Cachaça, haben wir schon angerissen.
Ja,
mal gucken. Mal gucken. Cachaça können wir eigentlich
machen. Cachaça ist ein schönes Thema.
Dann besorge ich mal ein paar. Mhm. Nicht, dass wir nur eine Flasche haben. Das ist ja irgendwann noch unseriös. Okay, super.
Ja, liebe Bildungssnicker.
Das war's.
Liebe
Screamer. Ich mach noch hier mal so ein
Screamer.
Du, dein Glas ist leer, komm, kriegst von mir noch. Ich dachte, ich muss noch arbeiten, ich danke so viel. Und tschüss.
Cheers.